Architektur entscheidet. Über Komplexität, über Kosten, über Steuerbarkeit. Ich bin David Hohl und heiße dich herzlich willkommen bei Enterprise Architektur wirkt, der Podcast zu ERM.
Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ein kleiner Disclaimer vorweg, falls mal hier in dieser Folge mal ein österreichischer Dialekt fällt, das bitte ich um Entschuldigung, ich habe gerade eben eine weitere Folge von Zwischen Semmerl und Brötchen aufgenommen, wo ich über 15 Jahre Deutschland als Auslandösterreicher berichte und da verfalle ich natürlich auch mal wieder ins Österreicher zurück. Ich bitte das zu verzeihen. Aber wir reden ja nicht über Österreicher hier, sondern über Enterprise Architekturmanagement. Heute geht es um Application Planning und das ist etwas, was eigentlich ja auch immer sehr schwierig ist, gerade wenn man ein bisschen langfristiger rangeht oder auch wenn man M&A-Prozesse laufen hat und Zukäufe besser managen müsste. Eine der größten Herausforderungen an der Stelle sind einfach, viele Unternehmen haben heute Hunderte von Applikationen, wenn nicht ein paar Tausende, wenn man mal rausfindet, was eine Applikation ist und was nicht. Und natürlich auch sehr viele verschiedene Arten von Plattformen und Ökosystemen, verschiedene Services, die man gebaut hat oder sich bauen lassen hat. Und vor allem halt sehr viele Mittelwares und Integrationslösungen, um im Endeffekt die ganze Kommunikation irgendwie aufrechtzuerhalten. Dazu kommen natürlich die vielen Datenquellen und Datenidentitäten, die sich darüber hinweg bewegen und oft halt haben einfach die mehreren Teams die ähnliche Fähigkeiten und man baut parallel auf. Das kennt man ja sehr häufig, dieses Verhalten. Und trotzdem fehlt es einfach häufig an einer klaren Antwort auf eigentliche Fragen, die genau an diesen Stellen in den Raum gestellt werden müssten. Warum existieren bestimmte Systeme überhaupt noch? Ich habe über das vorhin noch mal ein bisschen wirklich nachdenken müssen, weil ich immer wieder auch diese Herausforderung habe, Systeme zu hinterfragen. Warum hat man jetzt 4 ERPs, warum hat man 3 CRM? Warum? Als Außenstehender ist das oft auch ein bisschen schwer auch nachzuvollziehen, warum manche Prozesse so sind, wie sie sind und warum manche Systeme auf dem Platz sind. Ich habe jetzt langsam auch für mich die Erfahrung gemacht, es ist, wie es ist und es macht keinen Sinn, sich darüber jetzt den Kopf zu zerbrechen, über die Frage als solches immer. Das klingt doch banal eigentlich, finde ich. Ist aber strategisch eine sehr schwierige Frage, wenn nicht die schwierigste überhaupt, finde ich. Denn die meisten Organisationen verwalten halt ihre Systeme, aber nur die wenigsten haben halt ein wirkliches Steuerungselement dahinter, hinter ihren Application Portfolio und vor allem, dass es halt wirklich aktiv und greift. Und genau über das reden wir halt heute mal wieder ein bisschen. Wir legen das wieder tiefer und wir fangen sich jetzt nicht an, über irgendwelche CMDBs oder irgendwelche Inventarlisten oder irgendwelche Tool-Dokumentationen hier zu reden. Das lassen wir bitte da mal hinten vor. Sondern wir konzentrieren uns, oder ich probiere mich jetzt mal zu konzentrieren, richtig nur auf diese Steuerung dahinter. Also was machen wir eigentlich da oder was sollten wir tun? Denn wir haben halt Transparenz und wir können strategische Entscheidungen treffen, liegt halt ein sehr großer Unterschied. Und genau dieser Unterschied unterschätzt halt viele Organisationen komplett. Ich habe mit sehr vielen Architekten zu tun, in der Vergangenheit auch und das wird halt oft nicht gesehen. Also das ist echt spannend, wie man Transparenz eigentlich sieht und wie Architekten oder gerade Enterprise-Architekten ihre Transparenz im Unternehmen sehen. Es ist einfach was anderes, wenn man halt dahinter wirklich Entscheidungen treffen müsste. Ich sehe häufig auch so Landschaften, die über die Jahre einfach gewachsen sind und das sieht, glaube ich, jeder. Nur manche glauben dann, ja, das ist einfach so, das haben wir einfach so gebaut und so, ja, Aber im Grunde genommen ist es nicht geplant oder irgendwie strategisch aufgebaut, sondern das entsteht halt oft, finde ich, einfach aus irgendwelchen Projektinitiativen oder irgendwelche Anforderungen, die halt schnell aus dem Fachbereich rauskommen. Und was vor allem der böseste Faktor dahinter, finde ich immer, ist etwas, und das ist auch nicht nur ein Faktor, sondern eigentlich ist immer die Ausrede. Die Hauptausrede in allen ist Timing, Zeitdruck, Pressure. Ich muss, das muss jetzt, ich brauche jetzt, es geht nicht anders, das ist der kürzeste Weg, das ist der schnellste Weg, ich weiß, es ist dreckig oder nicht funktioniert auf Dauer, aber wir müssen es machen. Das ist halt schon sehr böse, ne? Weil auch aus organisatorischen Silos heraus ist das noch brutaler, wenn halt wirklich dann jeder tut, was er so gerade denkt. Und wenn du halt dann nicht die Überhand hast oder die Hand drauf hast, dann passiert genau das, was passiert. Dein Application Portfolio explodiert und nicht mehr steuerbar. Und diese kurzfristigen Entscheidungen, die tun danach richtig weh. Weil du kannst halt so ein System einfach nicht mehr abstellen. Ne? Also die verschwinden halt nicht mehr. Und das ist halt, nicht gut, sagt man mal. Ne? Probieren wir mal den Bogen zu spannen. Wenn man eine Organisation sieht, die sind ja meistens ja eigentlich, wo sie extrem gut sind, sind einfach irgendwelche Plattformen einzuführen oder irgendwelche Tools. Das geht immer recht schnell. Und abgesehen von RFQ, RFP, Ausschreibung und das ganze Geschwafel danach und was man alles auch vom Einkauf braucht und so. Aber dann, in der Regel ist es ja eigentlich relativ einfach, weil man dann einfach eine Landschaft hat, die man nicht mehr managen kann. Das Problem ist, dass diese Landschaft hat halt natürlich gewisse Bedürfnisse danach, ja. Also das ist hört damit nicht auf. Man braucht dann noch weitere Services, noch mehr Integrationen, wenn man draufkommt. Die Daten kommen halt nicht an, sind zu langsam, sind vielleicht sogar nicht vollwertig. Und die Betriebsmodelle dahinter, die zerstören im Endeffekt danach die Landschaft erst so richtig, weil sie einfach nicht funktionieren. Und dann ist halt ein Tool da und man braucht es eigentlich nicht. Aber selten steht dann halt gleichzeitig die andere Frage, ist halt, was brauchen wir davon eigentlich noch wirklich? Weil diese Betriebsmodelle nicht funktionieren, weil die Datenflüsse nicht ankommen. Und dann dort raussortieren, ist immer so eine Herausforderung. Was ich an der Stelle halt mache, ist Folgendes. Ich schaue mir immer als Erster an, was ist die kritische Masse. Also, nimm deine Systeme her, reihe sie immer alle auf. Sortiere raus Applikationen, die keinen Mehrwert liefern. Und damit meine ich jetzt keine Applikationen als solches wie eine SAP oder eine Salesforce oder Microsoft oder sowas. Ich rede von Applikationen, die im Desktop, im Handybereich unterwegs sind. Mit Handy meine ich auch kein Smartphone, sondern so Tools wie Helper halt, irgendwelche ZIP-Programme oder so. Die haust du mal alle raus. Dann sortierst du noch weiter und gehst rein, wo welche Applikationen auf welche Fachbereiche einzahlen. Und schreibst dir im Endeffekt bei jeder Applikation dazu, was sie tut. Und dann passiert etwas, was sehr einfach hilft, ist, man baut sich eine User Journey über die gesamte Organisation. Nehmen wir mal an, du produzierst, keine Ahnung, Kaugummi. So, und das heißt, bei einer Kaugummi-Produktionskette hast du natürlich einen gewissen Materialbedarf, du hast einen gewissen Verpackungsbedarf und all diese Maschinen, die dafür benötigt werden, als auch Applikationen, die sind Teil von deiner Journey. Wenn du natürlich Hardware hast, wie bei einer Produktionsfirma, dann ist sie darunter gelagert. Als Infrastruktur sehe ich sie mal und darüber liegen die Software-Applikationen und dann baust du dir im Endeffekt eine Customer Journey auf. Und auf dieser Ebene hängst du dich dann ran. Du priorisierst dann dahinter eigentlich, welche dieser Applikationen sind dann wirklich kritisch. Welche Applikationen bringen bei deiner Kaugummi-Produktion den Geschmack? Ohne Geschmack geht's halt nicht und wenn dann die Erdbeermasse fehlt, dann wird halt der Kaugummi dann sehr lahm schmecken. Somit, das ist Teil dieser Priorisierungskette, die jetzt natürlich für mich sehr einfach formuliert worden ist. Ich finde sie auch über einen Podcast sehr schwierig. Gerade wieder zu spielen, ohne etwas zu zeichnen und zu malen. Dennoch kann man sich das, glaube ich, recht gut vorstellen, wenn man sich die klassischen User Journeys, die man aus der UI-UX-Welt vielleicht kennt, oder vielleicht kennst du die noch nicht, dann schau mal rein. Da kann man relativ gut feststellen, wo fängt die Reise an, wo hört sie auf. Und bei einer Produktionskette habe ich halt, abgesehen von den gesamten Leitprozessen im Unternehmen, wenn man den PLM-Prozess anschaut, die Produktionskette, dann abgesehen von den ganzen Materialien und der Produktion, dann habe ich die Verpackung, dann habe ich die Auslieferung und so weiter und so fort. So, das ist eine Kette, die man relativ gut anhängen kann. Das ist auch keine Hexenwirtschaft, weil gerade Produktionen sind sehr ähnlich bis gleich aufgestellt, mit natürlich vielen Abweichungen nach unten, nach oben. Dennoch, die Kette ist die gleiche. So, und diese Priorisierung ist aber wichtig, dass du sie dir vor Augen hast. Und bei jeder Entscheidung, die du triffst, musst du dir diese Referenzierung wieder zurückholen. Nur dann kannst du nämlich dann die Verantwortlichkeiten dahinter auch schreiben. Also den Ownership der Applikationen, als auch der Ownership der einzelnen Unternehmensfähigkeiten. Da kommen wir vielleicht auch in der nächsten Folgen hinzu, wo wir über Capabilities sprechen werden. Das wird nochmal richtig spannend. Ich glaube, das ist sogar im nächsten Monat, genau im Juni, reden wir über Capabilities, einer meiner aller Lieblingsthemen. Wie auch immer, wenn man Application Portfolio noch weiter steuern möchte, ist es halt wichtig, natürlich das Portfolio so auszurichten, dass ich diese Applikationen auch über die Zukunftsfähigkeit halte, also Lifecycle Management klassisch. Die muss Teil dieser User Journey sein. Man kann es eigentlich relativ einfach, ich sag, Blatt Papier rausnehmen, einen Stift in die Hand nehmen und danach Zahlen drunter schreiben, wie lange die Applikation noch halten wird. Gibt es im Lifecycle Management meistens eine Deadline oder auch wie der Maturity Level der Applikation ist. Hilft auch an dieser Bewertungsskala festzuhalten. Und das alles fällt eigentlich in diesen Steuerungselement mit rein. Du hörst gerade raus, es ist eigentlich nicht so kompliziert. Die Schwierigkeit dahinter ist genau dieser erste Schritt der Priorisierung. Und vor allem, was vielleicht auch noch wichtig ist, die Kritikalität der Applikation zu definieren. Dass du dir wirklich anschaust, was ist wichtig, kritisch, und wenn das da nicht reinfällt, ist die Priorisierung automatisch geht runter. Und das ist Teil von Governance klarerweise. Governance im folgendermaßen auf das Application Portfolio. Und wenn du das von Anfang genau diese Richtung setzt, dann wirst du sehen, du wirst mehr Fokus haben. Was hilft noch bei dieser Fokussierung, ist natürlich gerade das Version Management dahinter von den Applikationen, aber auch von den Interfaces und wie ist das Verhalten zueinander. Hersteller und Technologie, ganz schwierige Sache, oft politisch, Herstellergeschichte, auch da wieder wegzukommen, zum Beispiel von der SAP-Landschaft, haben viele Unternehmen einfach das Problem, da wieder rauszukommen, ist ein Ding der Möglichkeit. Und das gilt nicht nur für SAP, das gilt auch für andere Systemplattformen. Natürlich Supportstatus, auch Teil dieser Dokumentationskette und fällt am Schluss für mich nicht in den Reifegrad klarerweise rein, aber in die Kritikalität und Wichtigkeit von etwas anderem. Also wir haben einerseits, habe ich ja gesagt, die Kritikalität ist wichtig auf den Einsatz Richtung Business, also wie wichtig ist die Applikation oder die Maschine für mich. Und die andere Kritikalität, was ich eigentlich eher meine, ist, wie lange haltet das Ding noch, und dementsprechend zahlt das in die negative Kritikalität rein. Aber das alleine ist halt noch immer nicht wirklich die Steuerung, denn Steuerung bedeutet für mich etwas was anderes, unabhängig jetzt von Dokumentation, und zu sehen, was wichtig, kritisch ist und was habe ich ja alles schon erzählt. Eigentlich ist genau das, diese Entscheidung vorzubereiten, für etwas zu tun, das ist Steuerung für mich. Und das bringt mich wieder zu dem eigentlichen Punkt Entscheidungsfindung zurück. Vielleicht einige Fragen, die du dir auch stellen kannst an der Stelle, ist, welche Systeme unterstützen dieselben Capabilities? Also habe ich zum Beispiel ein CM, was meinen Vertrieb unterstützt, habe ich vielleicht noch eine Lead-Applikation oder Lead-Generation-Applikation, die wieder meinen Vertrieb unterstützt. Dieses Mappen auf diese Fähigkeiten, du hörst gerade wieder raus, auch für die nächste Folgen, ist super spannend. Und das sollte man sich genau im Auge behalten. Wir reden über das noch über eine ganze Folge, über dieses Mapping nebenbei, also auch zu meinem BDA Capability Modell, was du noch ein bisschen näher kennenlernen wirst, wenn du dabei bleibst. Weitere Frage ist, wo entstehen funktionale Überschneidungen? Genau das, wenn halt Applikationen sich verschiedene Business-Prozesse eigentlich teilen oder beziehungsweise wo sie sich überschneiden, wo User oder Benutzer hin und her springen müssen. Ganz, ganz gefährliche Geschichten eigentlich. Das erhöht im Endeffekt ja nur deine Kosten und das ist eine Fehlplanung. Genau hier macht Steuerung extrem Sinn. Jetzt muss man mal Luft holen hier. Genau, also welche Lösungen bremsen Transformationen, das ist auch immer wichtig. Also wenn du rausfindest zum Beispiel, dass du ein neues Projekt laufen hast, eine Initiative, dann sich zuerst einmal anschauen, welche Applikationen habe ich hier Abhängigkeiten rumherum zu dieser Initiative. Und ich rede nicht die, was jetzt nur sichtbar sind rumherum, sondern eigentlich die nochmal zwei Wellen weiter sind. Die sind eigentlich deine Bremser. Das vielleicht müssen wir mal darüber mal bei der nächsten Folge mal tiefer reden. Da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Und eine weitere Frage, die da auch mit einzahlt, ist, was habe ich da geschrieben? Genau, welche Systeme erzeugen organisatorische Komplexität? Also wo habe ich eigentlich ein System laufen, was eigentlich noch mehr Komplexität reinlöst? Zum Beispiel ein klassisches Business-Beispiel ist, wenn ich Freigabenprozesse habe, also ich habe zum Beispiel eine B2B-Plattform mit einem Einkauf und will jetzt große Stückzahlen einkaufen und ich darf das als Vertriebler oder als Einkäufer, nicht kein Vertriebler, ein Einkäufer nicht einfach freigeben oder ich darf das nicht einfach einkaufen, sondern brauche die Freigabe von meinem Vertriebsleiter oder vom Sales, vom direkten Einkäufer. Dann erhöhe ich ja im Endeffekt eine Komplexität, aber wenn ich das softwaretechnisch noch komplizierter mache mit Mails und so, dann weiß ich schon mal, dass dann vielleicht das eine oder andere nicht so ganz cool ist. Ne? Und dann gibt es noch so eine andere Frage, die ist aber relativ schwierig zu beantworten, wenn man nicht in den strategischen Entscheidungen im Endeffekt eingebunden wird. Die Frage lautet nämlich, um welche Plattformen liefern eigentlich keinen strategischen Mehrwert mehr. So, und da muss ich natürlich wissen, was meine Strategie ist und auch meine Strategie sein könnte über die nächste Zeit. Wenn man sich diese Fragen nämlich vor Augen haltet, dann sprechen wir jetzt nicht mehr über klassische IT-Verwaltung, nicht wahr? Jetzt sprechen wir nämlich über die Fähigkeit eines Unternehmens, Veränderungen überhaupt sinnvoll zu steuern. Und genau dort verändert sich auch immer, finde ich, die Rolle von jedem Enterprise-Architekten massiv. Ich finde auch, das bringt eigentlich das eigentliche Application-Portfolio-Management und das Steuern richtig auf den Punkt. Wir haben ja die Aufgabe, diese Konsequenzen sichtbar zu machen und diese Abhängigkeiten richtig einzuordnen. Und dann diese Entscheidungen vergleichbar zu machen und langfristige Auswirkungen so transparenter rüberzubringen und danach auch steuern zu können, nicht wahr? Und genau daran scheitern halt wirklich so viele Organisationen, finde ich. Und schon gar nicht, weil sie Systeme nicht haben oder die falschen Systeme haben oder die falschen Applikationen oder die Daten nicht kennen, sondern weil niemand wirklich das große Ganze steuert und sieht. Und daran sollten wir wirklich alle miteinander mal richtig arbeiten. Denn häufig existieren Entscheidungen einfach isoliert voneinander. Eine Abteilung links von dir optimiert an der Stelle, dann ein Projekt etabliert was in einer neuen Plattform, irgendwelche Prozesse werden eingeführt, dann kommt die nächste Lösung schon wieder um die Ecke und jede einzelne Entscheidung hat halt seinen Mehrwert oder wirkt halt in dem Moment okay, aber über die Jahre, wie du kennst, na, entstehen daraus einfach Leichen und deine Landschaft wird einfach strategisch überhaupt nicht mehr steuerbar. Umso wichtiger ist eben einfach genau das, was ich vorhin erwähnt und erzählt habe, sich zu fokussieren auf diese kritische Masse im Unternehmen. Wenn du das nämlich einmal gemacht hast, kannst du das weiterhin immer wieder optimieren, um im Endeffekt genau immer wieder neu einzuordnen, wenn Anforderungen kommen, sie dann nachher dahinter zu ordnen und aufzuzeigen, was diese Prozessveränderungen für Auswirkungen haben auf deine kritische Masse. Wir brauchen nämlich nicht noch ein Tool, noch eine Plattform, noch einen Service. Vor allem brauchen wir Unternehmenssteuerungselemente und welche, die halt befähigen und nicht immer wieder neue Hürden aufzeigen. Und die Fähigkeit, bessere Entscheidungen möglich zu machen. Servus und Baba und bis auf bald.